Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, Sie hören die Frühausgabe von heute Morgen mit diesen Themen. Tag 1 nach dem Tod von Osama Bin Laden, keine Euphorie in den USA und peinliche Fragen nach der Rolle Pakistans. Dann bei den Parlamentswahlen in Kanada zeichnet sich ein klarer Sieg der bisher regierenden Konservativen ab. Und das Schweizer Rüstungsunternehmen RUAG plant ein heikles Geschäft. Guten Morgen. Im Studio sind Brigitte Kramer und Andrea Jost mit den Nachrichten.
Pakistans Präsident Zardari hat Anschuldigungen zurückgewiesen. Sein Land bietet Terroristen Unterschlupf, statt sie zu bekämpfen. Die pakistanischen Behörden hätten den Aufenthaltsort des getöteten Al-Qaida-Führers Osama Bin Laden nicht gekannt. Er reagierte damit auf Kritik aus den USA. Antiterrorberater Brennan hatte angekündigt, die USA wollten abklären, wie es möglich war, dass Bin Laden sich so lange in Pakistan verstecken konnte und ob pakistanische Stellen davon gewusst hätten. Bin Laden wohnte in einem Gebäude, das von Sicherheitskräften bewacht war. Der UNO-Sicherheitsrat begrüßt einstimmig den Tod von Al-Qaida-Führer Osama Bin Laden als entscheidende Entwicklung bei der Bekämpfung des Terrorismus. Gleichzeitig ruft der Rat alle Staaten auf, wachsam zu sein. In Ungarn sollen rechtsextremistische Bürgerwehren nicht mehr straflos bleiben, wenn sie rassistische Übergriffe vor allem auf Roma begehen. Das ungarische Parlament hat das Strafgesetz ergänzt. Erlaubt bleiben legale Bürgerwehren, die es in Ungarn seit bald 20 Jahren gibt. Sie werden vom Staat unterstützt und sollen die Polizei entlasten. Die Schweiz hat 830 Millionen Franken Vermögenswerte nordafrikanischer Herrscher und ihres Umfelds gesperrt. Diese Zahl nannte Bundespräsidentin Galmire am Rand der Konferenz von Schweizer Botschaftern in Tunis. Am meisten gesperrte Gelder stammen demnach aus dem Umfeld des früheren ägyptischen Präsidenten Mubarak, nämlich 410 Millionen. Aus Libyen sind es 360 Millionen. Weniger als erwartet, 60 Millionen, stammen aus Tunesien, aus dem Kreis um den gestürzten Präsidenten Ben Ali. Frankreich hat die Schweiz eingeladen, den Bericht über die Sicherheit des ältesten französischen Kernkraftwerks Fessenheim zu begutachten. Der Bericht wird von Experten erstellt, die von der französischen Regierung unabhängig sein sollen. Er dürfte Ende Jahr vorliegen. Dass der Bericht über Fessenheim auch von schweizerischen Fachleuten begutachtet werden kann, vereinbarte Bundesrätin Leuthard mit ihrer französischen Amtskollegin Kosciusko in Paris. Der FC Luzern hat Trainer Rolf Ringer entlassen. Freigestellt wird auch Assistenztrainer Peter Alexandrov. Vorerst übernimmt der Trainer des Luzerner U18-Teams Christian Brandt die Nachfolge von Fringer. Der FCL ist vom ersten Platz in der Winterpause auf Platz 5 abgerutscht. Die Börsendaten von Thomson Reuters: In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.807 Punkten, minus 0,1%. In Japan ist die Börse wegen eines Feiertages geschlossen. Der Dollar wird zu 86,58 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 28,15 bzw. zu einem Dollar 48,00. Das Wetter heute Dienstag: im Norden zunächst stark bewölkt und vielerorts nass, am Nachmittag freundlicher, aber kühl bei 14 Grad. Im Süden mit Nordföhn immer sonniger bei 23 Grad.
Sie hören heute Morgen auf Schweizer Radio DRS. Noch immer dominiert die Meldung alle Medien in den USA und auch die Menschen auf der Straße kennen fast nur ein Thema. Osama Bin Laden ist tot, von Elitesoldaten in Pakistan zur Strecke gebracht. Doch nach den spontanen Freudenkundgebungen unmittelbar nach Bekanntgabe der Nachricht kehrt nun wieder Alltag ein. Aus den USA, Max Ackermann.
Montagnachmittag in San Franciscos, Haight-Ashbury-Quartier. Ein Straßenmusikant zupft die Gitarre, Touristen schlendern an den Schaufenstern vorbei, viel zu viele Autos zwängen sich durch die schmalen Straßen. Alles wie immer. Und doch sei es ein besonderer Tag, meint ein Passant.
It is a joyous occasion, it is a significant event for all of us in this country.
Höchste Zeit sei es aber auch gewesen, sagt eine junge Frau. Aber dass der Tod von Bin Laden viel ändere, glaube sie nicht.
It's about time, but I just hope it's going to change something. I don't think it's going to change anything.
Vielleicht werde es nun gar gefährlicher, meint ein Vater von zwei Kindern. Er jedenfalls mache sich Sorgen über mögliche Vergeltungsmaßnahmen.
Yeah, I'm a little concerned about retaliation more than I am excited that he's dead.
Das sind typische Reaktionen am Tag 1 nach dem Tod von Osama Bin Laden. Freude und Genugtuung überwiegen, die ganz große Euphorie aber ist nicht ausgebrochen. Und der eine oder die andere hat gar ein etwas mulmiges Gefühl. Dem tragen die Behörden Rechnung. Auf Flughäfen, Bahnhöfen und anderen möglichen Terrorzielen patrouillierten heute mehr Polizisten als gewöhnlich. Wirklich groß ist der Unterschied aber nicht. Groß aber sei die Leistung des Sonderkommandos, das am Sonntag Osama Bin Laden zur Strecke gebracht hat. Darin sind sich in den USA alle einig, für einmal auch die Politiker beider Parteien.
His death is the most significant victory in our fight against Al-Qaeda. And sends a strong message to terrorists around the world.
Für den demokratischen Senatspräsidenten Harry Reid ist der Tod des Top-Terroristen Bin Laden der bisher wichtigste Sieg im Kampf gegen Al-Qaida. Und Peter King, republikanischer Abgeordneter aus New York, lobt dafür ausdrücklich Präsident Obama, mit dem er es sonst gar nicht kann.
This is a great moment for the United States, and let me, as a Republican, give President Obama tremendous credit for this.
Solche Töne sind selten im tief gespaltenen Washington, kaum mehr gehört seit 9-11. Damals, vor fast 10 Jahren, hatten die von Osama Bin Laden geplanten Terroranschläge die Nation für kurze Zeit zusammengeschweißt. Sein Tod hat nun eine ähnliche Wirkung.
Fokuswechsel nach Pakistan. Die pakistanische Regierung ist seit der Tötung von Osama Bin Laden in Erklärungsnot. Internationale Medien fragen sich, wusste man tatsächlich nicht, wo sich der Al-Qaida-Chef aufhielt, oder haben pakistanische Sicherheitskräfte ein Doppelspiel gespielt? Auslandredaktor Robert Stähli.
Die Tötung von Osama Bin Laden sei keine gemeinsame Operation gewesen, sondern von den US-Spezialeinheiten allein ausgeführt worden, gab der pakistanische Präsident Zardari letzte Nacht zu. Zardari war von den USA offenbar erst in letzter Minute über die Aktion ins Bild gesetzt worden, weil Washington seinem Partner nicht richtig traute. Auch wenn sich Präsident Zardari in der Washington Post jetzt gegen Vorwürfe wehrt, dass sein Land nicht entschieden gegen islamische Extremisten vorgeht, gerät Pakistan in den internationalen Medien immer mehr in Erklärungsnotstand. Was wusste die pakistanische Führung wirklich, fragt sich zum Beispiel der britische Economist, derweil Le Monde unverhohlen von einem Doppelspiel Pakistans spricht. War Islamabad wirklich ahnungslos? Oder hat es die Öffentlichkeit getäuscht, fragt sich der Spiegel, und US-Medien kündigen an, dass Washington jetzt sehr kritische Fragen an die pakistanische Führung stellen werde. Präsident Zardari, dessen Land von den USA für den Kampf gegen islamische Extremisten jährlich mit mehreren hundert Millionen Dollar unterstützt wird, hat sich in der Washington Post gegen derlei Vorwürfe gewehrt. Das seien grundlose Spekulationen, ließ er verlauten und rechtfertigte sich mit dem Hinweis, dass kein anderes Land im Kampf gegen den islamischen Terror bisher einen so hohen Blutzoll bezahlt habe.
Die Parlamentswahlen in Kanada verändern die politische Landschaft. Erstmals kann Premierminister Stephen Harper mit einer Mehrheit regieren. Und die Liberalen, die Kanada während Jahrzehnten dominierten, sinken auf einen historischen Tiefpunkt. Daniel Voll berichtet.
Im dritten Anlauf hat es Stephen Harper geschafft. Im neu gewählten Parlament verfügt seine konservative Partei über eine solide, absolute Mehrheit. Im kanadischen Mehrheitswahlrecht genügt dafür ein Stimmenanteil von knapp 40%. Zwar sind noch längst nicht alle Wahlkreise ausgezählt, aber im Westen, wo die Wahllokale zuletzt geschlossen haben, liegen die traditionellen Hochburgen der Konservativen. Nach 5 Jahren als Chef einer Minderheitsregierung sind für Stephen Harper die Zeiten der Kompromisse vorbei, um im Parlament für seine Projekte Mehrheiten zu finden. In einem Parlament, das grundsätzlich anders aussehen wird als früher und wesentlich polarisierter. Denn zur stärksten Oppositionspartei werden erstmals die neuen Demokraten. Die sozialdemokratisch orientierte Partei hat vor allem in der frankophonen Provinz Quebec zugelegt, auf Kosten des separatistischen Bloc Québécois, der im neuen Parlament nur noch über wenige Sitze verfügt. Die großen Verlierer sind freilich die Liberalen, die Kanada während Jahrzehnten politisch dominierten. Sie schicken gerade noch 3 Dutzend Vertreter ins neue Parlament und müssen sich wohl auch eine neue Führung suchen. Den Parteichef Michael Ignatieff fiel durch und verlor sein Mandat an einen Konservativen.
Das Schweizer Rüstungsunternehmen RUAG hat sich mit dem amerikanischen Hersteller von Predator-Drohnen zusammengetan. Gemeinsam wollen die beiden die Drohne der deutschen Luftwaffe verkaufen. Solche Predator-Drohnen werden seit Jahren für unbemannte Aufklärungsflüge genutzt, aber auch für gezielte Tötungen im Krieg gegen den Terror. Pascal Krauthammer über eine heikle Zusammenarbeit bei einem heiklen Geschäft.
Das Schweizer Rüstungsunternehmen RUAG plant zusammen mit der amerikanischen Herstellerin von Predator-Drohnen an einer Ausschreibung der deutschen Bundeswehr teilzunehmen. Die Leiterin der RUAG-Kommunikation, Christiane Schneider.
Bei einem allfälligen Verkauf des Predator an die deutsche Bundeswehr würde RUAG in Deutschland Wartungsarbeiten, Unterhalt, Reparatur und die Überholung am Predator übernehmen.
Die Predator-Drohne wäre für die deutsche Luftaufklärung gedacht. Das spezifische Verkaufsmodell MQ-9 ist perfekt dafür, könnte aber auch mit Bomben und Raketen bestückt werden. Dazu Christiane Schneider von der RUAG.
Wir gehen heute davon aus, dass es sich um eine Aufklärungsdrohne handelt. Grundsätzlich kann jede Drohne aufgerüstet werden. Das ist wie beim Auto. Man kann aus jedem Auto auch eine Waffe machen.
Tatsache ist auf jeden Fall, dass die Drohnen letztlich auch in Afghanistan zum Einsatz kommen könnten. Die deutsche Bundeswehr führt dort Kampfeinsätze durch. Das RUAG-Engagement für die amerikanische Drohnenherstellerin wäre wohl trotzdem legal, denn der Afghanistan-Einsatz wurde von der UNO autorisiert. Simon Plüss beim Staatssekretariat für Wirtschaft für schweizerische Kriegsmaterialexporte zuständig betont,
dass Geschäfte erlaubt sind, sofern der Einsatz gestützt auf ein UNO-Mandat geschieht.
Doch auch wenn der Drohnenverkauf wohl legal wäre, Bedenken hat Völkerrechtler Rainer Schweizer von der Universität St. Gallen. Unter anderem, weil die RUAG zu 100% der Eidgenossenschaft gehört. Die möglichen Wartungsarbeiten der RUAG an den Drohnen könnten letztlich zu einer logistischen Unterstützung in einem bewaffneten Konflikt wie Afghanistan führen, so Schweizer.
Für diese bewaffneten Konflikte hat zwar die NATO ein UNO-Mandat, hingegen nicht die Schweiz, die sich neutralitätspolitisch zurückhält und auf friedenserhaltende Maßnahmen konzentriert.
Und der grüne Sicherheitspolitiker Joe Lang betont,
politisch ist das sehr heikel. Die RUAG ist ein Bundesbetrieb. Die Schweiz würde damit zu einem Teil mindestens indirekt des Afghanistan-Kriegs. Das wäre umso falscher, als die Schweiz in Afghanistan vielleicht in nächster Zeit eine Friedensrolle spielen könnte.
Bei der RUAG selber ist man sich bewusst, dass die Drohnenzusammenarbeit Fragen aufwirft. Man bewege sich aber voll und ganz im rechtlichen Rahmen, betont die RUAG.
Sie hören die Frühinformationen von heute Morgen. Verbote oder Zensur von Zeitungen oder Radiostationen, Gewalt und Druck gegen Journalisten. Um die Pressefreiheit steht es weltweit nicht gut. Das zeigt der neueste Index der amerikanischen Organisation Freedom House. Demnach hat sich die Situation zum 5. Mal in Serie verschlechtert. Heute leben nur 15% der Menschen in Ländern, in denen es wirklich freie Medien gibt. Zum heutigen Tag der Pressefreiheit der Bericht von Fredrik Steiger.
Die jährliche Untersuchung der privaten amerikanischen Pro-Demokratie-Organisation Freedom House zeichnet ein düsteres Bild, sagt Karen Kalekar.
In contrast to the positive movements of the earlier decade, the last 8 years we've seen a decline in the overall level of press freedom worldwide as measured by our global average.
Nach teils markanten Fortschritten bis zum Jahr 2005 befinde sich seither die Pressefreiheit in weiten Teilen der Welt im Krebsgang. Übrigens auch vielerorts in reichen Ländern, wo immer mehr Medienunternehmen vor politischem oder wirtschaftlichem Druck kuschen und immer weniger genügend Mittel in aufwendigen Recherchierjournalismus investieren, sagt David Kramer von Freedom House.
Funding of investigative journalism remains largely uncoordinated and episodic.
Ernüchternd ist diesmal auch die Betrachtung von Land zu Land. Neben moderaten Fortschritten in ein paar schwarzafrikanischen Ländern und einigen Golfstaaten gab es für 2010 fast nur negative Entwicklungen. Thailand, Mexiko und Ägypten, allerdings vor Mubaraks Sturz, wurden von der Kategorie halbfrei zu unfrei herabgestuft. Klar negativ ist auch der Trend in Marokko, Jemen, Iran und Irak, ebenso in der Türkei, der Ukraine oder in Ungarn. Auch Berlusconi Italien kennt massive Einschränkungen. Die Schweiz hingegen rangiert erneut in der Spitzengruppe auf dem 7. Rang.
Soweit heute Morgen an diesem Dienstag. Verantwortlich für die Inhalte Matthias Kündig. Mein Name Brigitte Kramer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.